Na gut, wollen wir nicht lange aufhalten. Ich begrüße diese große Runde, freue mich, dass viele Leute den Weg hierhin gefunden haben. Ich will heute erzählen vom PC532 zum PC632M. Das sieht dann ungefähr so aus. Am Anfang gibt es eine kleine Einführung in Mission, dann gibt es die verschiedenen Maschinengenerationen, PC532, E, M, FPGA-Entwicklung. Viele haben ja vielleicht noch nicht so viel damit gemacht, deswegen möchte ich ein bisschen darüber erzählen. Und am Ende soll es eigentlich noch eine Vorführung geben. Mission. Ja, es ist der Versuch zu verhindern, dass diese NS32000 Prozessorfamilie der Firma National Semiconductor, die Anfang der 80er Jahre auf den Markt kam, in Vergessenheit gerät. Hier sieht man zwei wunderschöne Exemplare, die große CPU, die FPU, damals war das immer noch getrennt. Ja, NS32000, das war eine Prozessorfamilie, der erste gab es 1982 mit 16-Bit externen Bus, 24-Bit Adressbus, aber intern war alles 32-Bit. Nicht so wie der Intel oder der Motorola, sondern das war von vornherein alles wunderbar aus einem Guss. Es gab verschiedene Varianten. Die beste war eigentlich die hier, die 32532, die hatte sich etwas verbreitet. Die Architektur war eigentlich durchgängig identisch, bis auf, ich sag mal, die Einheiten. Also die erste Version, die hatte zum Beispiel eine Page-Größe bei der MMU von 512 Byte, später waren es dann 4 Kilobyte. Gut, Feinheiten. Allerdings, Ende der 80er Jahre war Schluss, dann gab es nichts Neues mehr. Die Architektur wurde dann von National Semiconductor für Laserdrucker im Embedded-Bereich benutzt. Okay. Gut, aber immerhin, es gab Prozessoren und es gibt sie heute noch. Und was kann man jetzt tun, um solche eine Prozessorarchitektur irgendwie zu erhalten? Man kann zwei Dinge machen heutzutage. Einerseits Dokumentation im Internet. Im Internet haben wir alles, nicht? Und das ist auch etwas, was ich dann machen möchte. Das heißt also, ich werde versuchen, eine Homepage, die also ein bisschen die Geschichte näher beleuchtet, im Internet zu präsentieren. Gut. Wichtig ist natürlich noch, die Leute sollen ja damit auch noch was machen können. Nur lesen mag ja auch langweilig sein. Das heißt, Nachbau der Architektur im FPGA. Ist nicht ganz trivial. Okay, komme ich aber noch zu. So. Wenn man jetzt aber so eine Architektur im FPGA dann hätte, dann brauchen wir ja auch Software. Weil ohne Software wird sich niemand dafür interessieren. Denke ich mir mal. Also ist diese Maschine PC532 sehr wichtig, weil auf dieser Maschine wurde NetBSD portiert. Und NetBSD ist ein Open Source Betriebssystem, kann man alles runterladen, funktioniert heute noch wunderbar, wird eingesetzt heute. Das heißt also, damit sollte man was machen. Anderer Vorteil, ein PC532, das ist natürlich auch eine alte Maschine, kann man auch nicht mehr kaufen, aber die Maschine an sich ist sehr überschaubar. Das heißt, die Peripherie von dieser Maschine kann man auch wieder integrieren in ein FPGA, sodass man also letztendlich alles da reinschaut. Es gibt natürlich auch noch andere Dinge auf dieser Welt, das ist zum Beispiel Oberhorn von Nicolas Wirth, basierend Modula. Der hat in seinem Ceres Workstation Anfang der 80er Jahre auch den National Semiconductor verbaut. Also da muss man auch ein bisschen aufpassen, dass diese ganzen Dinge nicht alle verschütt gehen, sondern irgendwann eines Tages sind die auch weg. Das heißt, also ich bemühe mich an der Stelle auch, irgendwelche Dinge zu sichern, an die Daten ranzukommen und so weiter. Natürlich das Einfachste wäre, mit einem portierten Linux drauf. Weil ich bin der Hardware-Mensch, ich kann es nicht. Vielleicht gibt es ja irgendwann eines Tages jemanden, der da Linux drauf portiert. Gut, dann mal ein paar Worte zum PC532, das Original. Ja, Ende der 80er Jahre gebaut von ein paar Privatleuten. Eine große Platine, passt in ein normales Standard-PC-Gehäuse. Die CPU ist drauf, FPU, DRAM, die übliche Peripherie. Interessanterweise hatten die vier UARTs drauf, also serielle Schnittstellenbausteine mit jeweils zwei seriellen Schnittstellen, macht in Summe 8 serielle Schnittstellen. Also was sie damit vorhatten, weiß ich nicht, ob die ein Rechenzentrum bauen wollten oder so, keine Ahnung. SCSI-Controller war seinerzeit wohl üblich, also zumindest ja auch im Unix-Bereich, NetBSD ist ja auch Unix, also SCSI muss wohl sein. Kleines EEPROM noch, ansonsten wurde alles in Software erledigt, also es gab keinen DMA-Controller, nichts, eigentlich sehr überschaubar. Ich kann Ihnen mal ein Foto zeigen. Ich habe selber leider keinen. Also ich bin irgendwie an diesen Maschinen vorbeigeschlittert, ich habe nur meine eigenen Sachen gemacht. Das heißt, ich habe also kein so ein Board, aber ich kenne jemanden, der wohnt in der Nähe von München, der hat so ein Board. Und der hat mir dann dieses Ding mal zur Verfügung gestellt, letztes Jahr hier, vielleicht der eine oder andere erinnert sich, habe ich es ausgestellt gehabt, diese Maschine. Das ist also ein PC532. Man sieht hier oben wieder die CPU, die FPU, hier sitzt der SCSI-Controller, der 7. entsprechende Laufwerksverbindungen herstellt. Da unten sitzen die Duads, auch nicht ganz so viele, der Kollege hat auch nur 4 Schnittstellen implementiert. Die ganze Logik hier ist alles mit PALs und GALs aufgebaut, also alles schönes DTL-Zeug, wunderbar geeignet zur Integration. Und hier ist halt das Memory, das sind sogar noch ZIP-Module, hießen die Dinger damals nicht, also mit mal 8 Bit Breite, also wirklich noch ganz klassische Technik. So, dieses Board hat wohl noch bis vor kurzem gelaufen, lief dann wohl nicht mehr. Ich habe dann versucht mal zu reparieren, die sieht dann ungefähr so aus. Der Verdacht war nach einigen Tagen Analyse, dass die CPU ein Problem hat. Dann dachte ich mir, na gut, dann hol die CPU doch raus. Dieser Sockel hier ist mit 175 Beinchen mit der CPU verbunden. Diese mechanische Konstruktion hier, man sieht hier das Widerlager, das heißt, hier ist ein Holzbrett. Hier ziehen sich zwei Kupferdrähte unter dem IC drunter her, oben wieder verlötet. Das heißt, eine möglichst mechanisch stabile Verbindung. Und dann hier mit der Hand an der Seite anheben. Klickt. Kein Millimeter. Das Ding wollte einfach nicht raus. Und bevor sich hier, wie man schon so sieht, die Platine irgendwie so langsam dann durchbiegt und irgendwann bricht oder so, habe ich das Ganze dann gelassen. Das heißt also, dieses Board ist nicht mehr funktionstüchtig und sehr schade. Aber deswegen, es kann bei weitergehender Zukunft natürlich sein, dass dann irgendwann mal gar nichts mehr von den Dingen funktioniert. Also wird es umso wichtiger, dass ich also meine Mission da erfülle. Ja. Wie gesagt, also NetBSD. NetBSD als Unix-Abkömmling braucht eine MMU. Die NS532 enthält eine leistungsfähige MMU. Das ist also kein Problem, das da also abzubilden. Andere Features werden nicht genutzt. Im Internet netbsd.org, ich glaube, das kennen viele hier, da gibt es also das ganze Zeug. Und man muss allerdings zugeben, man findet den NS32000 nur noch im Archiv. Also da muss man schon ein bisschen weiter unten graben, aber das ist alles noch vorhanden. Gut, der 532E. Der E, das ist die Version, an der ich mich dann zum ersten Mal mit dieser ganzen Architektur rangewagt habe. Das ist sozusagen der erste Klon von dieser PC532-Maschine. Das ist also einfach ein Rechner im Europakartenformat. Habe ich Anfang 2010 mal die erste Hardware gebaut. Peripherie ist in einem FPGA zusammengestopft. Ist alles recht praktisch. Anstelle der SCSI-Platte, das muss ich natürlich erwähnen, wollte ich eine IDE-Platte nehmen. Weil jetzt noch im Jahre 2010, wenn wir die SCSI-Platten anschließen, ist doch ein bisschen mühselig. Also kommt eine IDE zum Einsatz. Oberstes Ziel für mich natürlich als Hardware-Bastler, keine Änderung an der Software. Das heißt also, die Software, so wie sie auf NetBSD archiviert ist, wollte ich einfach nur nehmen, auf die Maschine bringen und so laufen. So. Und da haben wir natürlich einen Punkt, wenn man da mit solchem Projekt anfängt. Das größte Problem ist diese SCSI-Platte und eben das SCSI-Interface im Betriebssystem. Also wie funktioniert der ganze Kram? Und wie kommt man dahin, dass man ein Verständnis dafür entwickelt, dass man das dann irgendwo in eine neue Maschine packen kann? Emulation. Also der erste Schritt, verstehen, was das System macht. Also habe ich erstmal eine Umgebung geschaffen, in der ich ein Host-System habe. Das ist ja mein eigener NS32532-Rechner. Und hier halt diesen Nachbau, PC532, die CPU und bereits ein erstes Modell des SCSI-Controllers im FPGA. So. Jetzt ist natürlich die Software, die kommuniziert ja hier. Der NS32532 produziert Zugriffe auf diesen SCSI-Controller. Und was macht der jetzt im FPGA? Der sendet diesen Zugriff jetzt über eine serielle Schnittstelle, so ähnlich wie USB, an den Host. Und der Host, der interpretiert diesen Zugriff. Da kann ich jetzt also einen Emulator schreiben, der also mal die ganzen Kommandos, Anfragen bearbeitet. Letztendlich habe ich dann im Arbeitsspeicher von meinem Hostcomputer eine 8 MB große Festplatte im RAM abgelegt. Einfach mal als Arbeitsumgebung, so dass die Zugriffe, die jetzt also hier vom Original gemacht werden, auch irgendwie bedient werden können. Das heißt also, hier konnte ich dann alles mitprotokollieren. Wenn es irgendwo abgestürzt ist, macht nichts, hat mal was geändert, wieder neu gestartet, wieder geguckt. Und so habe ich dann langsam Schritt für Schritt verstanden, was eigentlich hier dieser SCSI-Controller tatsächlich macht. Also das ist wirklich schwierig. Ich habe zwar einen Datenblatt von diesem Ding. Und ich habe vor 20 Jahren auch mal mit einer SCSI-Platte vielleicht mal gearbeitet. Aber naja, so richtig irgendwo weiß ich es auch nicht mehr. Das heißt, über diese Architektur sich an dieses ganze System dann mal langsam ranrobben. Wie funktioniert das dann? Und das hat dann am Ende auch funktioniert, ist zwar schnell, ist klar, aber darum geht es ja auch nicht. Es soll ja einfach nur mal zeigen, wie funktioniert es denn überhaupt. Das war halt so der erste Ansatz. Und als das dann mal so langsam klar war, dann kam also die Übersetzung von SCSI nach IDE. Und das sieht dann heute so aus, dass im FPGA, da ist dann nach wie vor der SCSI-Controller nachgebaut. Da ist jetzt aber sogar der SCSI-Bus und der SCSI-Slave nachgebaut und dann danach erst das IDE-Interface. Das ist jetzt hier natürlich eine ziemlich aufwendige Kiste. Allerdings, das FPGA ist groß genug, dass das alles reinpasst. Also von daher bestand jetzt keine Notwendigkeit, das jetzt irgendwie zu optimieren oder so. Hauptsache, das funktioniert erstmal, dieser ganze Boost. Und dann hinterher auf die Platte kann man direkt zugreifen. Natürlich gibt es auch noch einen Native-Zugriff. Das heißt also, die CPU kann auch an diesem SCSI vorbei direkt auf die Platte zugreifen. Das macht auch Sinn, da komme ich dann nachher nochmal kurz an. Wenn Fragen sind, also ruhig dann zwischendurch fragen, also jederzeit, wenn ich zu schnell bin. So, also das ist der erste Versuchsaufbau gewesen. Also hier sieht man schon so die Hardware von der CPU mit RAM und so. Aber hier ist noch die Festplatte angeschlossen mit so einem Flachbandkabel, wilder Verdrahtung. Da war man dann schon einen Schritt weiter. So, das ist eigentlich der Bootvorgang, wie er sich dann letztendlich dann dargestellt hat. Nach dem Reset gibt es einen sogenannten Mikroboot. Das ist etwas, was also im FPGA kodiert ist. Das sind ungefähr 2 Kilobyte Programm, also ein ganz kleines Programm. Aber das wird benötigt, um die IDE-Umgebung zu initialisieren. Der PC532 weiß nichts von IDE, also muss man dem das vorab erstmal alles aufsetzen. Das heißt also, eigene Software macht IDE-Initialisierung. Und danach diesen Mikroboot, dann springt er in das eigentliche Monitorprogramm. Das ist eigentlich das Vorprogramm, bevor der NetBSD startet. Das ist schon runtergeladen. Und da sind die ganzen normalen Dinge, die man braucht. Und dieser Monitor, der startet letztendlich NetBSD. Das heißt, ab hier ist eigentlich sozusagen die SCSI-Emulation dann aktiv. Vorher läuft das also auf der IDE-Ebene. Und dieser Monitor, der wird zum Beispiel direkt im Native-Mode von der Festplatte runtergeladen. Also damit ich kein externes EEPROM brauche. Ja, das ist dann das finale System geworden. Da ist dann hier eine kleine Zusatzplatine. Da unten drunter sieht man eine 2,5 Zoll IDE-Platte. Und hier ist das FPGA, 32 MB EDORAM, CPU, FPU, bisschen Stromversorgung, kleine Leuchtdiode. Das ist das, was Sie draußen bei mir am Stand bewundern können. Daneben steht ein Terminal, können Sie hacken, ob das hier funktioniert. Tatsächlich. Jo. Diesen Stand, den habe ich jetzt, da bin ich dann auch ganz happy drüber, dass das alles schön funktioniert. Also macht man jetzt weiter mit dem nächsten Schritt. Der nächste Schritt ist also der PC632M. Ich habe den mal hier so halb in der Brotdose. Ich weiß nicht, wer das interessiert, aber ich konnte ihn mal so rumgehen lassen, also, wenn man drauf gucken möchte. Also schwer ist es nicht. Das ist also der neue. Ja, das M steht jetzt für Module. Das 632 ist natürlich, weil es ist ja jetzt kein 532 mehr, weil die CPU wird ja besser. Das heißt also, deswegen ist ein 632. Der PC632M besteht aus 2 Modulen. Ich habe mir natürlich auch überlegt, macht man alles selber, aber das ist ja heutzutage auch nicht mehr so angesagt. Das heißt, das erste Modul ist ein fertiges Modul von der Firma Terrasic. Die baut so kleine Module mit kleinen FPGAs drauf für Embedded-Anwendungen. Ist eigentlich sehr praktisch. Da ist ein schönes Altera Cyclone 4 FPGA drauf. Interessanterweise Strich 6, das heißt, das ist die schnellste Version aus dieser Familie. Man möchte ja immer Performance haben. Da ist 32 MB SD-RAM drauf. Läuft auch mit 140 MHz maximal. Jede Menge IOs, Beschleunigungssensor, was immer man damit machen will. Und man kriegt das Ding für 79 US-Dollar. Plus Versandkosten aus Thailand, das ist ein bisschen ein Problem. Aber egal. Und die zweite Platine, das ist in dem Fall dann die grüne Platine darunter. Das ist dann das Trägermodul, das habe ich dann selber entwickelt. Ist auch nicht die Welt, das ist eine zweiseitige Platine, groß wie eine Europakarte, gemacht mit Eagle. Da ist dann drauf IDE-Interface, Ethernet-Fühl, Pegelwandler, USB, SD-Karte, Echtzeituhr, bla bla bla. Da ist also alles drauf, was man so braucht, damit es ein vollständiger Computer wird. Preis in Euro, weiß ich heute nicht. Ist aber wichtig, weil sonst kann man ja nichts mit dem Ding machen. kommt also auch ins Internet. Hier sehen wir nochmal das Terrasik-Modul. Das steckt auf dieser Platine auf dem Kopf. Deswegen sieht man die Seite nicht. Das ist andersrum. Das SD-RAM ist von unten sozusagen. Hier sitzt das große FPGA. In Wirklichkeit ist es auch nur so groß. Und dann noch ein paar andere Komponenten. Da ist der Stecker zum Programmieren. Feine Sache. Ja, und das ist die Trägerplatine. Hier kommt also das FPGA-Modul drauf. Das ist der SD-Kartenanschluss. Da ist die Uhr drin, beziehungsweise hier ist die Uhr, da die Batterie. Ja, IDE, ein bisschen Stromversorgung. Ist ein bisschen luftig aufgebaut, damit wir auch was in den Händen halten. Also ist nicht ganz so mikroskopisch geworden. Gut, Eigenschaften nochmal ganz kurz zu den FPGA. Ist ja wichtig heutzutage. 22.000 Logikzellen. Was das bedeutet, da kommen wir dazu. 66 RAM-Blöcke, 66 Multiplizierungen, 4 PLLs, 256 FINs. Und kostet ungefähr 50 US-Dollar. Natürlich eine Platine für 256 Pin FPGA, wie gesagt, lieber kaufen, fertig, bevor man sowas selber macht. Kostet garantiert mehr Zeit und Nerven. Was befindet sich jetzt in dem FPGA? Da ist zunächst natürlich mal die ganze Logik vom PC532E. Das quasi IDE-Interface, Interrupt-Controller, serielle Schnittstelle, Mikrofon. Okay? Aber jetzt kommt natürlich die ganze neue Peripherie dazu. Der DRAM-Controller, der arbeitet mit der vierfachen CPU-Frequenz. Ja, ich meine, das DRAM kann ja 100 MHz, die CPU nicht. Also das Verhältnis ist ungefähr 1 zu 4. Der EEPROM-Emulator ist drin, wir haben ein bisschen Ethernet. Also ich habe schon mal einen Ping geschafft. Also ein Ping, mal Anfrage, wurde von der Software beantwortet. Hat schon mal funktioniert. I²C, also die Uhrzeit geht auf. Ein Statistikmodul für die CPU, da kann man so ein bisschen abfragen, wie die Performance ist. Also so kleine interessante Dinge. Dann natürlich zum Schluss die CPU. Da bin ich seit Sommer 2009 dran. Das wird jetzt also das dritte Jahr und die Hoffnung ist, dass ich dieses Jahr fertig werde. Das habe ich zwar letztes Jahr hier gesagt, an gleicher Stelle auch, dass ich dieses Jahr fertig werde, aber damals war dieses Jahr 2011. Gut, jetzt ist es 2012, aber man sieht ja nicht auf. Diese CPU kombiniert also die normale CPU plus die Floating Point Unit zusammen, 100% Software-kompatibel, mit vielleicht winzigen Einschränkungen und höhere Performance natürlich, das wollen wir ja immer alle. Ja, der Status der CPU ein bisschen im Detail, was haben wir heute? Also sie läuft bei 33,3 MHz im FPGA, das ist schon mal gut, das Original kam bis zu 30 MHz. 84 Befehle haben wir drin, alle Adressierungsarten, Single, Double Precision Floating Point funktioniert mittlerweile, die MMU, sehr wichtig, wie gesagt, für NetBSD. Caches sind sehr viel größer, das Original hatte zum Beispiel 1 Kilobyte für Daten und 512 Byte für Instruktionen. Also das konnte ich jetzt richtig schön fett auflegen, also 8 Kilobyte für Daten, 8 Kilobyte für Instruktionen und natürlich Interrupts, Traps und den ganzen Schnickschnack, den man so braucht. Teilweise sind die Befehle MoveString und CompareString drin, die sind ziemlich kompliziert, die haben also viele Optionen, deswegen ist nur erstmal die Basisfunktion drin. Und es fehlen noch 15 Befehle, die sind selten an sich, aber sie sollen rein, man soll ja die Maschine komplett ersetzen. Coprozessor-Interface, Overflow-Flag und noch ein bisschen Debug-Fähigkeiten. Also da ist noch was zu tun. Ein Thema, was ich mal gerne ansprechen möchte, weil ich glaube, das ist ganz interessant und kann hier mal gut präsentiert werden, das ist das Thema Cache-Kohärenz. Was bedeutet eigentlich dann, wenn man so einen Cache da hat? Im Cache dürfen sich eigentlich keine veralteten Daten befinden. Das heißt also, alles das, was im Speicher ist, ist der aktuelle Stand der Maschine. Und im Cache, der ein Abbild darstellen soll, darf eigentlich nur was Aktuelles drin sein. So. Da gibt es zum Beispiel den Klassiker Self-Modifying Code. Den kennen viele ja aus der 8-Bit-Zeit, ne, wenn man da so irgendwelche netten Programmchen geschrieben hat, die sich selbst modifiziert haben. Das ist für moderne Prozessoren natürlich sehr, sehr unbeliebt, weil da würde man ja den Cache-Inhalt invalidieren müssen. Also der Klassiker ist hier, wenn man, ich meine, das ist ein Extrembeispiel. Ich habe hier Move 123 nach Ziel, und Ziel ist im nächsten Befehl, und da will ich es quasi ersetzen. Ob das Sinn macht, na, auf einem anderen Papier. National Semiconductor empfiehlt, für seine Prozessoren ohne Cache, dass man nach diesem Move-Byte, der also jetzt quasi die Speicherstelle ja manipuliert hat, einen sogenannten Jump macht. Also einen Befehl, der im Grunde genommen die ganze Pipeline wieder leert und dann wieder von vorne anfängt. Und dann erst diesen Move, weil dann soll eigentlich sichergestellt sein, dass dieser Move bereits abgearbeitet ist, die Daten angekommen sind und man die gewünschten Daten bekommt. Das also bei einem Prozessor ohne Cache. Wenn man das jetzt rein von der Definition eines Prozessors her sieht, müsste ja sogar das hier funktionieren. Also ich weiß, dass die Firma Intel in ihren Prozessoren, also in der 8086-Familie, also sehr viel unternimmt, damit das auch funktioniert. Also das bedeutet riesigen Aufwand bei einem modernen Pipeline-Prozessor mit 3 GHz. National Semiconductor hat gesagt, nee, machen wir nicht, wir sagen gleich, wir müssen hier irgendwas Besonderes zwischenpacken. Gucken wir uns den Prozessor mit Cache an, das ist der NS32532. Da taucht ein Befehl auf, der neu ist für diese Maschine. Den hat es vorher nicht gegeben, das ist dieser ZINF4. Das heißt also, ich beschreibe hier meinen Speicher, danach mache ich einen ZINF, das heißt übersetzt Cache Invalidate, und dann den Jump und dann den Befehl am Laden. Cache Invalidate heißt, dass der gesamte Daten- oder Instruction Cache gelöscht wird. Wir erinnern uns, 32532 hatte 512 Byte, das war nicht viel. Wenn ich die lösche, naja, dauert halt alles ein bisschen länger. Nur, bei meiner Maschine ist das jetzt 8 Kilobyte. Und wenn ich die so einfach mal lösche, ich muss die erst wieder auffüllen, also das geht nicht, ne? Da verliert man zu viel. Ein Beispiel realer Art, wofür das verwendet wird, ist zum Beispiel dynamische Libraries bei NetBSD. Also da werden ja diese Stromverteiler zur Laufzeit geändert. Und das sind Eingriffe quasi im Instruction Code, die sich dann im Instruction Cache auswirken. Und da wurde viel getrickst bei NetBSD mit dem Originalprozessor. Und das bezog sich, diese Trickserei, auf die Cache-Größe. Und wenn ich die jetzt permanent ändere, müsste ich jedes Mal ein neues NetBSD generieren. Das will ich auch nicht. Also von daher musste ich da was machen in der Hardware. Und wie mache ich das beim 32632? Ein kurzes Wort zum Cache, wie der eigentlich funktioniert. Wer weiß das ungefähr, Cache? 1, 2, 3, 4, ein bisschen, ein paar Sätze noch. Wenn die Befehlsadresse jetzt hier kommt vom Prozessorkern, dann geht ein Teil dieser Befehlsadresse an einen sogenannten Tag-Speicher. Dieser merkt sich im Grunde genommen, wo eine entsprechende Cache-Zeile hergekommen ist aus dem Hauptspeicher. Diese Adresse, die hier rauskommt, wird dann verglichen mit der restlichen Adresse von dieser Befehlsadresse. Und wenn das beides übereinstimmt, dann hat man einen Treffer erzielt und dann sind die Daten sogenannten im Cache. So, 256 Einträge ist so eine gängige Größe. Man muss den natürlich auch verwalten, das heißt, man schreibt auch mal da was rein. Was ich jetzt gemacht habe, dieser Tag-Speicher wird verdoppelt. Das heißt also, dieser Tag-Speicher wird ja bei der normalen Abarbeitung permanent genutzt. Der Prozessor soll ja ein Befehl nach dem anderen abarbeiten, das heißt, er greift ständig drauf zu. Jetzt muss man sich eine Kopie anlegen, die parallel permanent mit der Datenschreibadresse eingestellt wird. Das heißt also, jedes Mal, wenn ihr irgendein Befehl irgendwelche Daten ins Memory reinschreibt und dafür die entsprechende Schreibadresse anliegt, geht die auf diesen Kopien. Und wenn jetzt hier natürlich bei dem gleichen Zugriff ein Match auftritt, dann heißt das, dass ein Eintrag, der hier im Instruction Cache ist, mit Daten überschrieben wird in Memory. Und das ist natürlich eine Situation, die muss erkannt werden, weil das ist nämlich genau dieser Modify-Fall. Und dann entsteht hier noch ein kleines FIFO, da werden diese entsprechenden Matches aufgesammelt und dann irgendwann sagt die Steuerung, okay, wir müssen da was reparieren. Und die entsprechenden Einträge im Cache werden dann alle auf ungültig gesetzt. Das heißt also, die muss er dann nochmal neu nachladen vom Hauptspeicher, der in der Zwischenzeit ja modifiziert worden ist. Und dadurch kriegt man das dann im Griff. Es passiert eh nicht so oft, zumindest nicht bei meiner Software, bei NetBSD weiß ich nicht, wird man sehen. Ja, wie funktioniert der Cache? Eigentlich sehr gut. Wir erinnern uns, 8 Kilobyte haben wir eingebaut. Und das sind so Programme, die jetzt mehr so aus meiner eigenen Ecke, also noch nicht von NetBSD sind, da ist so ein kleiner Pascal-Compiler, selber sich übersetzen, Assembler, der übersetzt mal das ganze Betriebssystem, JPEG-Decoder, der macht dann Bilddekodierung mit einem MP3-Decoder. Und wie man sieht, also der Instruction Cache hat eine extrem hohe Hitrate. Die liegt so zwischen 98 und 99%. Das heißt also, noch viel größeren Cache braucht man eigentlich gar nicht. Also der Gewinn ist schon recht klein, von 4K nach 8K. Und beim Daten sieht es ein bisschen anders aus, der MP3-Decoder ist doch ein recht komplexes Programm, der braucht hier ungefähr so 95-96%, da kann man vielleicht noch ein bisschen was verbessern, wenn man möchte. Ja, und die Rechenleistung, das Original, das war ja damals mal so ein schockierendes Erlebnis für mich. Ich habe versucht, ein Musikstück, das ungefähr 449 Sekunden läuft, also auf dem 532 zu übersetzen, und der hat 4731 Sekunden gebraucht. Meine, dieses schockierende Erlebnis hat mich natürlich daran bestärkt, dass ich irgendwas schneller das bauen sollte, das auch in Echtzeit kann. Und zurzeit bin ich bei 520 Sekunden. Also 33 MHz, lieber 520 Sekunden, also Faktor 9,1 schneller. Das hängt ursächlich damit zusammen, dass es eine Floating-Point-Applikation ist. Also die Floating-Point, da macht es viel mehr aus. Bei Impager habe ich momentan einen Gewinn von Faktor 2. Aber eines Tages will ich Echtzeitmusik hören. Ja, was haben wir dann noch zu tun beim PC632M? Das sind natürlich die verschiedenen Komponenten, die jetzt da so alle noch drin rumliegen. Und zum Beispiel die Echtzeituhr muss noch rein, der Interrupt-Controller ist viel zu groß, da kann man also jede Menge wegstreichen. Native IDE, es gibt natürlich bei NetBSD, wenn man mal so in den ganzen Sourcen wühlt, da gibt es ja Controller für alles. Man kann sich ja da alles zusammen konfigurieren. Das Einzige ist, man muss nur einen finden, der jetzt genau auf die Hardware passt, die ich da habe. Oder umgekehrt, man nimmt sich einen Controller, die Software, und passt das FPGA drauf an. Das heißt, du musst im FPGA das genau so bauen, dass es eben zur Software passt. Alles machbar, aber auch alles zeitintensiv. SD-Karten, denke ich, da sind auch viele schon heutzutage, statt eine Platte nehmen sie lieber eine SD-Karte. Ja, warum nicht? Oder Ethernet, gibt es auch alle möglichen Controller, USB 1.1. Ist jedes Mal eine neue Version vom Betriebssystem, ist also viel Arbeit. Ich suche immer noch jemanden, der da mitmacht. Ich habe immer noch keinen gefunden. Gut. Ich bin ein bisschen zügig heute, weil wir haben alle noch, glaube ich, noch mehrere Vorträge. Jetzt nochmal ein paar Worte zur FPGA-Entwicklung. Also ich bin selber aus der Hardware-Branche, also die C-Entwicklung habe ich früher gemacht. Und so FPGA ist natürlich ganz was Tolles, weil man das jederzeit umprogrammieren kann. Und so. Also die Begeisterung, die ich persönlich dafür empfinde, zumindest ein bisschen da so durchscheinen lassen bei diesem Abschnitt. Wie macht man FPGA-Entwicklung? Man kann es klassisch machen, mit einem Schaltplan. Diese Tools, die man da bekommt für seine FPGA, die sind ja kostenlos. Zumindest für die FPGAs, die wir jetzt $50 einsetzen wollen. Es gibt auch FPGAs für $5,000, da kosten die Tools dann $3,000. Also das kann man auch steigern. Aber für die einfachen Anwendungen hier reicht uns das ja. Das heißt, man kann hier einen Schaltplan malen, da gibt es dann fertige Makros. Zum Beispiel ist das hier ein MMU-RAM. Da sieht man schön so die Schreibdaten, die Schreibadressen und so weiter. Die kann man aus einer entsprechenden Makrobibliothek bekommen. Man kann sich ein eigenes Modul definieren. Da kann man dann die ganzen Pins hier sich hinmalen. Man gibt natürlich auch fertige Gatter, wie die Werte, Multiplexer, was man so sieht. Man malt hier dann die Striche dazwischen, beschriftet die schön. Also das ist so das klassische Schematik. Das kennen viele aus der älteren Generation.
Ja, ist das Quartus?
Das ist Quartus, ja. Also, die junge Generation ist ja meistens mehr textbasiert. Verilog, sage ich einfach mal, als Hochsprache.
Das kann man als SMS verschicken.
Bitte? Das kann man wenigstens als SMS verschicken. Das ist richtig. Das geht auch.
Oder Twitter.
Ja. Das ist natürlich, beide Seiten haben ihre Vor- und Nachteile. Und ich will jetzt nicht behaupten, dass ich den ganzen Prozess dann nur als Schematics gemalt habe. Gott bewahre. Also hier sieht man einen Ausschnitt aus den Integer-Rechenwerken. Also hier wird zum Beispiel da das Carry wird hier bestimmt, was also bei verschiedenen Operationen, also adressieren, also bei addieren, add with Carry, da gibt es halt unterschiedliche Arten von Carries. Und das schreibt man natürlich besser hier in einer schönen Hochsprache hin. Ich persönlich bevorzuge Verilog, andere nehmen lieber VHDL, das ist Geschmackssache. Und hinterher wird dieses einfach synthetisiert. Das heißt also, das Tool, da drückt man auf den Knopf, ne, und dann kommt die Logikfunktion dann, klebt dann raus und die steckt man dann in seine Hardware rein. Fertig. Also ganz einfach, ganz simpel, in der Theorie. Und wenn man sich dann zum Beispiel das anguckt, was denn dann rauskommt, dann ist das hier zum Beispiel eines von diesen interessanten Bildern. Ich weiß nicht, ob jeder das lesen kann, wahrscheinlich nicht mehr gut zu werden. Aber es zeigt zumindest mal den Ressourcenverbrauch an. Ressourcen sind ja in so einem FPGA, so Logikzellen, RAM-Blöcke und so weiter. Und jetzt hier für das PC632M, so wie es aktuell diese Woche der Stand ist, 16.666 Zellen von 22.000 werden belegt. Und die CPU davon braucht ungefähr 13.000. Das ist also der größte Brocken, wie zu erwarten war. Und man sieht auch hier nochmal eine Unterteilung der Datenpfad, so mit 8.500 Zellen, Steuerung 3.000. Die Caches sind nicht so viele. Hier sieht man dann zum Beispiel auch, wie viel Speicher diese Dinger dann belegen. Wie viele Speicherblöcke. Entsprechend der Multiplizierer. Das sind dann die hier. Und hier hinten kommen dann noch Statistiken raus, So eine Logikzelle kann entweder eine Logikfunktionalität haben, also ich sage mal ein UND Gatter, ein Oder Gatter, kann aber auch ein Flipflop noch drin sein oder eben beides. Und deswegen gibt es hier halt Lookup Table Only, Register Only, beides zusammen. Das schmeißt das gut alles raus. Und wenn man das hier noch aufklappt, dann sieht man selbst bis ganz unten runter in der kleinsten Funktionalität, wie viel es noch verbraucht. Tolle Sache. Aber es ist ja wichtig, wenn man weiß, also 22.000 Zellen hat man, man sollte auch nicht bis auf 100% gehen, weil dann wird es knapp, also immer so also bis 20.000, und da hätten wir noch nur viel. Aber, das ist etwas, was man normalerweise ja gar nicht so beachtet vielleicht, es gibt auch ein Interconnect-Summary. Das ist interessant, weil beim FPGA definiert man ja nicht nur die Funktionalität der einzelnen Gatter, sondern man muss ja auch definieren, wie die Verschaltung zwischen den Elementen ist. Auch die wird programmiert. Auch dafür gibt es einen gewissen Satz von Ressourcen auf dem Chip, der ist vorgegeben von der Chipgröße. Und auch da muss man dann mal einen Blick drauf haben, ob das denn so reichen könnte. Und hier sehen wir, hier oben waren wir mit den 16.000 so bei 60-70%. Und hier sehen wir, das ist irgendwo so zwischen 30-40%. Das heißt also, von den möglichen Konnektierungen, die wir zum Beispiel hier bei C4 haben, da gibt es 46.000 Verbindungen, sind gerade mal 16.000 belegt. Und das ist eigentlich ein sehr guter Schnitt. Weil je weniger man von diesen Verbindungen belegt hat, desto mehr kann man noch unterbringen. Das war am Anfang bei FPGAs, die sagen wir von 10, 20 Jahren alt sind, war das Verhältnis noch anders. Da hatte man weniger von diesen Interconnects, weil die natürlich auch von der Zahl der Transistoren her irgendwie schon beschränkt waren. Heute können sie ja integrieren ohne Ende. Das heißt, man kriegt auch sehr viel mehr Ressourcen. Gerade das Interconnect ist wichtig, wenn man, sage ich mal, 32-Bit-breite Busse mal so eben kreuz und quer zieht. Die müssen ja alle irgendwo hin. Und deswegen sieht man sich das mal besser an und dann weiß man ungefähr, jo, da geht noch einiges. Ja, diese Tools, ich muss mich ja wirklich mal wundern. Diese Tools, die sind ja wirklich faszinierend, was die einem so alles bieten und das alles kostenlos. Das Tool, was dann hier jetzt zum Beispiel dann zur Verfügung steht, macht einen sogenannten Floorplan. Das heißt also, man bekommt hier tatsächlich dargestellt, wie die Verteilung der einzelnen Funktionalitäten auf dem Chip ist. So wie das dann tatsächlich dann da in dem Chip funktioniert, wird das hier schön grafisch aufbereitet dargestellt. Und man muss sich das jetzt so vorstellen, das ist der Chip hier, die Pads, die liegen so außen, die Kontakte, innen drin ist die ganze Funktionalität. Und diese kleine Kachel hier, das ist ein sogenanntes Logic Array Block. Da sind 16 einzelne kleine Logikzellen drin. Jede Logikzelle kann einen Flipflop haben, Gatter oder was auch immer. So. Dieser Speicher, 16 Stück, das ist einer davon. Das sind in Summe die 22.000, die wir auf dem Chip haben. Und dann kodiert die Farbe, das sieht man ja hier, wenn es also ganz hell ist, dann ist dieser LAB minus. Je dunkler er wird, desto höher ist die Auslösung. Also hier, die sind ziemlich gut ausgenutzt. Und diese hier, die jetzt ganz dunkelblau sind, die sind mal besonders gekennzeichnet, weil da geht es nämlich darum, das ist der Befehlsdecoder. Der Befehlsdecoder von der CPU. Man klickt in seiner Hierarchieliste, klickt man an, den Befehlsdecoder, und den will ich gerne lokalisieren im Floorplan. Plopp. Und dann sehe ich, hier sitzt der Befehlsdecoder. Ich habe ihn ehrlich gesagt gar nicht erwartet. Weil das ist ziemlich in der Ecke. Und ich dachte, der sitzt so in der Mitte. Weil er hat die Steuerliste. Nee, unter mich. Den haben sie da unten eingesetzt. Ach, mein Gott, funktioniert, nicht? Also wenn der dann machen wir das halt so. Man sieht hier auch schön die RAM-Blöcke, das ist so dieser Streifen hier in der Mitte, diese grünen sind belegt hier, die gelben sind das freie. Und hier sind die Streifen mit den Multiplizierern, von denen relativ wenige noch einsetzen. Man kann da auch reinzoomen. Also das ist jetzt froh, man kann sich das Ding noch ganz genau rein einbinden. Unglaublich. Alles kostenlos. Ja. Wenn man natürlich jetzt so ein Design hat und das funktioniert funktional, man hat es also in der Simulation bewiesen, dass es also das richtig ist, dann möchte man natürlich auch gerne wissen, wie schnell ist er denn jetzt? Weil das ist natürlich schon eine interessante Sache. Wenn man natürlich eine Ethernet-Schnittstelle mit 100 Megabit hat, ist es langweilig, das ist nun mal 100 Megabit. Aber so ein Prozessor, der kann ja noch mal ein bisschen schneller vielleicht laufen. Also müssen wir eine Timing-Analyse machen, die gehört dazu. Und das ist natürlich etwas sehr Ungewöhnliches, weil wenn jemand aus der Software kommt, da gibt es eigentlich keine Timing-Analyse zugesehen. Aber in der Hardware ist sowas gängig. Timing-Analyse in der Hardware, die hat das sogenannte Slack-Konzept. Was bedeutet Slack? Man fängt an mit einer vorgegebenen Zykluszeit. Das ist also, ich sag mal, 1 durch Taktfrequenz, das ist die Zykluszeit, 30 Nanosekunden wären das in meinem Fall, aber 33 MHz. Und wir haben natürlich dann eine Durchlaufzeit. Das ist diese sogenannte Propagation-Delay durch das Gatterdraht. Das muss man sich dann so vorstellen, wir haben einen Flipflop, bei dem startet sozusagen die Signale. Und dann, hier kommt die Verarbeitung, irgendwann kommt es am nächsten Flipflop an. Und man betrachtet jetzt die Zeit zwischen diesen beiden Flipflops. Wenn man das im Timing-Diagramm hier sieht, dann hat man ja hier unten den Block. Und hier ist dann im Grunde genommen das Signal, was hier rauskommt, läuft dann hier durch. Und hier wird es dann wieder eingefangen mit der nächsten Steigungsstange. Und dieser Teil, der jetzt leicht bis zur steigenden Flanke, das Grüne, das ist der sogenannte Slack. Das ist so ein Fachterminus da. Das ist also Zykluszeit minus Propagation Delay. Das heißt also, der ist in der Regel positiv, wenn alles im grünen Bereich ist. Das heißt also, wenn noch Luft ist, wenn also die Propagation Delay größer ist als die Zykluszeit, dann ist der Slack negativ, weil dann kann es ja auch nicht funktionieren. Dann landen wir ja dahinter. Soweit super. Dann eine kleine Prüfungsfrage. Wie sollte in einem Design der Slack sein? Möglichst klein oder möglichst groß?
Groß?
Nein. Okay, dann machen wir jetzt eine Abstimmung. Wer ist für groß? Handheben.
Was ist das Ziel der Optimierung?
Deswegen frage ich ja. Nach dem, was ich jetzt gerade bei der vorherigen Folie erklärt habe, wie sollte er dann sein?
Also das Ziel ist hohe Geschwindigkeit, oder?
Richtig, genau. Hohe Geschwindigkeit. Das wollen wir. Mehr Speed, mehr Takt heißt mehr Performance.
Bei gegebener Taktfrequenz, ja, genau.
Wird die Glocke festgehalten? Oder?
Wir können die Glocke auch festhalten und fragen dann, wie muss der Slack sein?
Dann möglichst groß.
Okay, groß.
Möglichst klein. Wie kann man den Takt
so? Nein, er muss möglichst klein sein.
Entschuldiger Mittelweg.
Nee. Also im Ziel sollte er möglichst klein sein. Weil dann heißt es nämlich, dass die Propagation Delay, das heißt die Zeit, die unsere Logik braucht, eigentlich der Zykluszeit entspricht. Das heißt, wir haben die maximale Ausnutzung. Das heißt, der Slack geht eigentlich gegen null.
Aber wenn der groß ist, der Slack, dann bedeutet das, dass ich einfach die Taktfrequenz hochdrehen kann.
Richtig, ja, das führt aber dazu, dass ich dann einen kleineren Slack bekomme. Das heißt also, wenn ich jetzt ein Ziel habe, dann soll in Summe in einem Design der Slack am Ende möglichst klein sein.
Sonst ist das auch so, weil
ja,
das ist eine Das hier. Bei maximaler Temperatur und minimaler Geschwindigkeit.
Ja, das gibt es natürlich auch noch. Also wir haben natürlich noch einige Randbedingungen. Man kann die Volts hochdrehen, noch wenn man möchte, dann wird das vielleicht auch wieder besser. Aber okay, nachher vielleicht am Stand.
Flugscheißen oder was?
Ja. Hier geht es darum, dass dieses Tool auch wieder so toll ist, dass es uns für das gesamte Design aller möglichen Pfade von jedem Flipflop zu jedem Flipflop uns rausgibt in einer Histogrammform. Das ist das, was man momentan rausbekommt für den PC632N. Wir haben hier vorne 0 Nanosekunden und hier hinten haben wir 30 Nanosekunden. Und hier sind die Pfade, das sind Tausende. Und das heißt, man sieht hier, dass dieses Gebirge hier sein Maximum hat ungefähr bei einem Slack von 20 Nanosekunden. Das heißt, wenn man das jetzt umrechnet, wir haben 30 Nanosekunden Periode und haben 20 Nanosekunden Sicherheit. Das heißt also, eigentlich ist das alles viel zu langsam getan. Das heißt, wenn wir hier 30 minus 20 rechnen, brauchen wir ja hier einfach nur eine Periode von 10 Nanosekunden. Das heißt, dieses ganze Zeug hier hinten könnte locker mit 100 MHz laufen. Wenn man jetzt sagt, okay, wir gucken mal bei einem Slack von 10 Nanosekunden, wenn wir 10 Nanosekunden haben, 30 minus 10 wären 20 Nanosekunden, eins durch, können wir ja schon 50 MHz erreichen. Auch schon ein toller Wert. Aber wir haben diese kleine Beule hier. Die ist nicht schön. Aber ich weiß, woher die kommen. Wir haben eine Single Precision Floating Point Unit, die in einem Takt arbeitet. Und das ist ziemlich viel. Also wer sich mit dem IEEE Floating Point Format auskennt, da muss man so runden und hast du nicht gesehen und so weiter. Und wenn man diese ganzen Operationen alle in einen Takt passt, dann wird es eng. Und das ist die Beule. Das heißt, umgekehrt, so eine komplexe Operation in einen Takt zu packen, heißt, dass die State Machine natürlich simpel wird. Weil die sagt einfach nur, go, fertig. Das ist ein Takt. Also man kann das Ganze natürlich jetzt in der Pipeline packen. Wenn man jetzt anfängt, zum Beispiel zwei Takte zu nehmen, man könnte jeden Takt dann 20 Nanosekunden geben, dann hat man zwei Takte, zweimal 20 und 40, dann ist natürlich hier die Beule weg. Und wenn man dann hier noch vielleicht den Rest, da ist wahrscheinlich der Double Precision Pfad, der stört noch ein bisschen, wenn man das auch noch ein bisschen abkappt, und dann ist man wahrscheinlich bei 50 MHz. Das ist natürlich eine Phase, wenn man in dem Projekt mal so weit gekommen ist, dass man das anfängt dann zu optimieren, das macht natürlich dann wirklich Spaß. Aber wie gesagt, dafür muss alles erstmal drin sein, damit man mal einen Überblick bekommt, was brauche ich eigentlich alles. Nicht? Und von daher bin ich dann auch nicht so weit, dass ich das hier mal eben am Wochenende mal wegkappe. Ja. Vorführung. Im Januar habe ich mich hier angemeldet für diese Veranstaltung. Am 17. April ist die Trägerplatine gekommen. Am 22. April ist sie erstmal unter Strom gestanden. Und am 23. April ist der Monitor nicht gestartet. Und das war's. Ich weiß bis heute nicht, woran es liegt. Das wird das nächste Wochenende hoffentlich dann weisen. Tja, damit bin ich dann leider am Ende meines Vortrags.